Wenn ich aufwachse, bin ich schwarz. Wenn ich in die Sonne gehe, bin ich schwarz. Wenn ich mich kalt fühle, bin ich immer noch schwarz. Und wenn ich mich ängstige, bin ich schwarz. Und wenn ich krank bin ich schwarz. Und wenn ich tot bin ich schwarz. Nun, weißer Mann, wenn du geboren bist, bist du rosa. Wenn du aufwächst, dann bist du weiß. Wenn du in die Sonne gehst, bist du rot. Wenn du dich kalt fühlst, bist du blau. Wenn du Angst hast, wirst du gelb. Wenn du krank bist, bist du grün. Wenn du tot bist, bist du grau. Und jetzt sag du mir mal bitte, warum du mich farbig nennst. Das ist gut, ne? Why do you call me colored? Ja, kriegst du auch mit, ja.
Dieses Wort gehört zum, ist das wirklich offiziell?
Ja, guck mal eben.
Kämmerchen sagen, das ist immer ganz gut, wenn du das nach hinten machst. Bei Johann machst du dann noch ein Pflästerchen.
Okay.
Das ist ein bisschen der Nachteil von diesen.
Nochmal.
In Südafrika ist das Kalle,
ein Mischling. Okay, ja gut.
Das
ein Zungu, ja. Ja, das ist weißer Mann. Zungu, ein Zungu. Dear white man, Zungu. Ja, okay. Weißer, du lieber weißer Freund. Ja, wenn wir schon gerade in Afrika sind, dann wollen wir ganz kurz nochmal über ein Thema sprechen. Das nennt sich Machtdistanz. Also, wie wird Autorität gesehen? Bei uns im westlichen Kontext ist das mit der Autorität nicht so weit her. Wenn einer Lehrer ist heute oder Pastor oder Doktor oder was, Autorität heute in unserer westlichen Kultur nicht mehr so ganz schlimm. Wenn ich meine afrikanischen Freunde anrufe, dann sagen die, Pastor, you are here, Sir. Ich merke, oh, da habe ich eine ganz andere Position. Wenn ich jetzt meinen afrikanischen Mitarbeiter besuche und halte bei dem einen Gottesdienst, er ist ja nun Pastor, wenn sein Chef kommt, was muss der sein? Nach gutem christlich-hierarchischem Denken. Bischof Günther Schulz ist heute wieder bei uns und wird uns die Predigt halten. Ich habe aufgehört, Ihnen zu erklären, dass ich kein Bischof bin. Aber das ist für Sie völlig klar. Ja? Das geht da ganz klar um Autorität. In einer unserer Gemeinden hat eine deutsche Gemeinde sich mit einer afrikanischen verheiratet. Ich nenne das Gemeindehochzeit. Also 20 Deutsche, 20 Afrikaner beschlossen, eine Gemeinde. Ist vor 2 Jahren passiert. Da habe ich den Deutschen gefragt, den deutschen Leiter, ich sage, wie war das denn bei euch? Also ich habe alle gerufen, wir haben uns in den Kreis gesetzt, haben diskutiert, was ist das Gute, was ist das Schlechte, wie wollen wir es nicht? Und haben wir alle beschlossen, wir machen es. Gut. Sag, Pastor, wie ging es bei dir, bei den Afrikanern? Ich habe alle geholt, sagte er, wir haben uns hingesetzt. Ich sage, nun Geschwister, Brüder, Schwestern, sag mal, wollen wir mit unseren deutschen Geschwistern zusammen? Pause. Stille. Nun, sag doch mal, wollen wir mit unseren deutschen Geschwistern zusammen eine Gemeinde werden? Schweigen. Nach einiger Zeit meldet sich einer und sagt, Pastor, wenn du sagst, dass das für uns gut ist, dann machen wir das. Kannst du dir das im Deutschen, in einer deutschen Gemeinde vorstellen? Pastor, wenn du sagst, dass das gut ist, dann machen wir das. Dann mach's alleine. Das nehme ich mir mit. Dankeschön. Ich habe was gelernt. Das nehme ich mir mit. Ja, also der Pastor im Kollektivkontext hat eine völlig andere Position. Ich muss mich wirklich daran gewöhnen, wenn ich dann zu unseren afrikanischen Geschwistern komme. ich darf dann auch nicht den Tisch abräumen. Nicht? Also das geht überhaupt nicht. Das hat auch aus Gründen der Gastfreundschaft geht das nicht. Neulich hatten uns afrikanische Leute eingeladen. Mandarinenschalen waren auf dem Tisch. Und wie ich das zu Hause gewöhnt bin, nicht? Meine Frau freut sich dann, wenn ich mitmache. Oh, pass auf. Oh, no. Das ging überhaupt nicht. Also ich merkte, was für einen Fehltritt ich gemacht hatte. Ich hatte hier einmal das Gesetz der Gastfreundschaft gebrochen. Das ist jetzt Ihre Aufgabe. Und ich hatte hier dieses, ja, die Autorität durchbrochen. Ich doch nicht, darf ich nicht. Ist mir recht fremd, aber muss ich lernen. Ja, es ist nicht meine Haltung. Ich möchte gern helfen. Also hier nochmal klar zu machen, was das ist. Hier nochmal eins. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen vorne anfangen. Jetzt kommen wir hier ganz durcheinander. Ich habe noch ein paar schöne Dinge für euch. Hier war die Pünktlichkeit, ja. Zeit oder Ereignis. Das Leben richtet sich in einer polychronen, also mehrzeitlichen Ebene nach Ereignissen. Nicht? Wenn da plötzlich was Neues eintritt, dann ist das, was ich als Termin hatte, nicht mehr wichtig. Ein neues Ereignis gibt einen neuen Terminplan. Und weil ständig neue Ereignisse eintreten, kann ich nie genau wissen, ob ich auch pünktlich komme. Veranstaltungen und Termine, dann, wenn es passt. Das braucht dann auch für eine Gemeinde, eine deutsche Gemeinde, eine ziemliche Ambiguitätstoleranz. Gummi muss ganz schön gezogen werden, weil wenn du ausländische Geschwister hast, auch Christen, 10 Uhr geht der Gottesdienst los, da ist noch keiner da oder vielleicht einer. 10:15 kommt dann die ersten drei und so 11:15 kommt dann der Rest. Und dann nichts auf die Uhr zu gucken, wo wart ihr um 10, nicht? Sondern zu sagen, okay, die hatten wahrscheinlich einen wichtigen Grund. Und sei es, dass das Baby noch geschlafen hat, dann wird das Baby schlafen gelassen und wir werden erst dann gehen, wenn das Baby aufgewacht ist. Da ist das Wohlbefinden des Babys einfach viel wichtiger, als dass ich pünktlich im Gottesdienst bin. Völlig andere Wertmaßstäbe. Oder ich bin heute dabei, das Essen zu kochen. Ich will afrikanisches Essen kochen. Damit das aber warm ist, komme ich halt erst dann, wenn es Essen gibt. Ich werde den Gottesdienst verpassen oder ich komme 10 Minuten vor Schluss. Da ist mir dann meine Gastfreundschaft wichtiger, als dass ich pünktlich im Gottesdienst bin. Versteht ihr? Andere Denkweise. Wohlfühlatmosphäre ist wichtiger als Pünktlichkeit. Also, dass ich mit anderen einen guten Abschluss finde, auch wenn ich jetzt, also man würde nicht sagen im Afrikanischen, entschuldige bitte, ich muss jetzt gehen, ich habe einen Termin. Das wäre ein viel zu abruptes Ende eines Gespräches. Der andere würde sich verletzt fühlen, weil ich jetzt einfach abhaue, ja, also das geht so nicht. Spontanität und Flexibilität ist vorhanden durch Reaktion auf eine neue Situation. Wenn aber jemand anders jetzt was braucht, dann ist das eben so. Ich habe gelernt, wenn ich mit meinem afrikanischen Mitarbeiter in seinem Kontext unterwegs bin, bei Afrikanern, es wird wahrscheinlich nicht so gehen, wie wir es uns eigentlich vorgenommen hatten. Er kann es dann auch nicht anders machen bei Afrikanern. Bei Deutschen wird es so gehen, wie wir es uns vorgenommen haben. Da sage ich, Mike, du musst dich jetzt verabschieden, wir fahren in 5 Minuten. Das sage ich dem dann auch so, ja, im deutschen Kontext. Aber im Afrikanischen muss ich lernen, dass wir uns da ein bisschen anders verhalten müssen. Zeitorientiert sind wir, nicht? Darum nennen sie uns ja auch die Urchristen. Schaut mal die Urschreibweise an, ja. Wir sind die Urchristen, okay. Wir haben einen strukturierten Tag, Termine werden zu abgemachter Zeit gemacht, nicht? Wenn du mich einlädst, um 5 Uhr oder um 6 zum Abendessen zu kommen, dann würde ich mich nicht trauen, um 5:30 zu kommen, weil ich ahne, du stehst noch in der Küche am Herd und du würdest dich auch ein bisschen komisch fühlen. Ich hatte ihm doch gesagt, um 6. Also 5:05 geht dann vielleicht so eben, besser noch 6:02, weil dann weiß ich, du hast noch ein bisschen Puffer, kannst noch abwaschen und dann komme ich oder so, ja. Also wir sind da ziemlich genau mit unserer Terminierung. Dann bleibe ich lieber noch 5 Minuten in meinem Auto sitzen, ehe ich da 5 Minuten zu früh klingele. Ah ja, also ich übertreibe jetzt. Strukturiert. Information ist wichtiger, ist wichtig, Zeit ist wertvoll. Na, wir sind da. Pünktlichkeit heißt, wir werden die Zeit auch optimal nutzen, steht ja in der Bibel, ne? Kaufe die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Klammer auf, das war jetzt etwas anders gemeint, Klammer zu. Die Kommunikation, ja, bei uns sind wir, zumindest in Norddeutschland, für euch bin ich ja Norddeutscher, wobei ich dann immer schmunzeln muss, wenn ihr auf der Landkarte Deutschlands guckt, liegt Hagen quasi mittendrin. Aber ihr sagt immer Norddeutschland. Alles, was oberhalb von Frankfurt ist, ist für euch ja Norddeutschland. Ja? Dass dann aber nochmal 2/3 von Deutschland da drüber kommt, müsstet ihr einfach nochmal gucken. Ne? Einfach nochmal gucken. Darum, ne? Also in Norddeutschland ist die Kommunikation so, vor allen Dingen in Westfalen und in Sachsen, ich glaube auch in Bayern, glaube ich auch, sind die auch relativ geradlinig. Ja, ich sage, was mir nicht gefällt. Ich meine, in Baden-Württemberg wäre es ein klein wenig anders. Ist nur so eine vorsichtige Wahrnehmung. Es ist nicht so wie in Syrien oder China, wo man überhaupt nicht ankommt, was der eigentlich zu sagen hätte. Das ist, ja, also man redet nicht direkt. Es ist eher so durch die Blume. Kommunikation, Interaktion, Umgang mit Problemen und Konflikten, ne, so im westlichen Kontext, geben wir auf die Probleme in der Regel zu, zumindest werden wir dazu angeleitet. Wobei ich bei mir dann manchmal feststelle, dass ich eigentlich dann lieber chinesisch bin an dieser Stelle und um die Probleme lieber herumtanze. Das hängt aber mit mir zusammen. Ich muss dann immer wieder lernen, Günther, Probleme müssen angegangen werden, Konflikte müssen gelöst werden. Aber hier im chinesischen Kontext oder im orientalischen ist das mit der Konfliktlösung eher, ja, wir machen nachher mal eine kleine Übung, da dürft ihr mal einen Konflikt lösen. Wir gucken mal, ob es funktioniert. Ärgermitteilung, schau mal, wenn du in Deutschland ärgerlich bist, dann sieht das bei dir so aus, weil du auch in deinem Kopf sagst, ich bin jetzt irgendwie sauer. Das zeige ich auch. Im Orientalischen bist du in deinem Kopf und Gefühl sauer, aber schau mal. Es gibt so ein nettes Video von einer chinesischen Studentin und einer deutschen. Müll runtertragen, machen sie einen Plan, Woche 1, Woche 2, Woche 1 ist die Chinesin dran, trägt runter, Woche 2 ist die Deutsche dran, vergiss das, die Chinesin geht dann für die Deutsche und trägt runter, Woche 3 die Chinesin ist dran, Woche 4 die Deutsche ist dran, vergiss das, die Chinesin kommt dann rein und sagt, ich trage jetzt mal für dich den Müll runter, trägt den runter. Woche 5, die Chinesin ist dran, es funktioniert. Woche 6, die Deutsche vergisst wieder. Die Chinesin ist wütend, wirklich wütend. Kommt rein ins Zimmer und sagt, freundlich, du bist heute mit Müll dran. Ach, ich danke dir, mache ich gleich. Das war die höchste Form von Ärgermitteilung. Ärgerlicher geht nicht. Du bist heute mit Müll dran. Also in ihrer Kultur ist, wenn jemand das schon zu mir sagt, die höchste Form von, jetzt bin ich aber richtig sauer auf dich. Die Deutsche hat verstanden, Information. Ach, danke für den Hinweis, mache ich gleich. Bist sehr aufmerksam, Dankeschön. Aber sie interpretiert niemals, dass die jetzt gerade stinksauer ist. Ja, muss ich lernen zu verstehen, wie wird Ärger mitgeteilt, was ist zornig sein? Ja. Die Beziehung hat Priorität. Hauptsache, unsere Beziehung bleibt bestehen. Ich werde alles tun, damit unsere Beziehung nicht gestört wird. Ja, nicht? Du wunderst dich da manchmal. Kommst du morgen um 9 zum Frühstück? Ja. Hast alles vorbereitet? Ja, ist ein Ja, nicht? Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein, steht schon in der Bibel. Also von daher, 9 Uhr ist klar, ist derjenige da. Kommt nicht. Kommt nicht um 9, kommt nicht um 10, kommt um 12. Essen ist durch, die Zeit ist vorbei. Ja wird häufig gesagt aus Anstand, um dich nicht zu verletzen, um, ja, Hauptsache ich habe dir Recht gegeben, das ist Beziehungsstärkung. Ja, ja, machst du das? Ja, aber es klappt nachher doch nicht. Manchmal sagt dir jemand ja, weil er es wirklich vorhat, aber eigentlich, wenn er ein bisschen nachdenken würde, kann das gar nicht schaffen, denn bis der vom Termin wieder zu Hause ist und um dann bei dir zu sein, ist die Zeit längst vergangen. Also mit ein bisschen Nachdenken geht's gar nicht. Aber er sagt trotzdem ja, weil er möchte dir einen Gefallen tun. Die Beziehung ist das Wichtigste. Muss man lernen, ja, dass das das Denken dieser Menschen ist. Die müssen lernen, dass wir mit klaren Aussagen leben möchten. Und wir müssen lernen, dass die Beziehung eben starken Vorrang hat. Direkt bei uns ist Information und Ehrlichkeit, nicht? Das ist bei uns ein hohes Thema. Und ich glaube, je länger und stärker die Beziehung ist, umso mehr ist der Faktor Ehrlichkeit auch drin. Also man kann immer mehr Ehrlichkeit erwarten, je stärker unsere Beziehung zusammen ist. Das darf man auch dann äußern und das wächst. Aber zunächst mal ist, ne, Hauptsache, wir haben eine gute Beziehung. Wir kommen ohne Umschweife auf das eigentliche Thema. Wir nehmen Rücksicht auf die Zeit des anderen. Wir möchten nicht stören. Wir wollen nicht in die Privatsphäre eindringen. In Hawaii, in einer Uni, melden sich amerikanische und chinesische Studenten als Studenten an. Zwei Amerikaner und ein Chinese kommen auf ein Zimmer gemeinsam. Die Amerikaner sind angereist und haben ihre Koffer auf ihre Betten gelegt. Der Chinese kommt etwas später mit seinem Koffer, nimmt das letzte Bett. Als die Amerikaner wiederkommen, sehen sie, dass ihre Koffer geöffnet sind und der Chinese gerade sich so die T-Shirts der Einzelnen vorhält, um zu gucken, ob die ihm passen. Die sind außer sich vor Wut. Wie wagst du es, unsere Koffer aufzumachen, in unsere Privatsphäre einzudringen? Und der Chinese ist völlig überrascht und überfordert, weil er das alles nicht verstehen kann. Was war das Problem? Im Chinesischen heißt es nicht, ich habe meine Tube Zahnpasta, sondern da steht Zahnpasta im Bad, wir haben Zahnpasta. Nicht, ich habe meine T-Shirts und du hast deine T-Shirts. Wir haben T-Shirts, wir gucken mal, welcher wem heute am besten steht. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja? Anderes Denken. Wir haben T-Shirts. Die sind in deinem Koffer und meinem, aber wir haben die gemeinsam. Wir wohnen ja in einem Zimmer. Wir sind oft so direkt, dass das auf Kosten der Emotionen des anderen geht. Und ich glaube, hier ist ein Feld, wo wir lernen müssen, nicht nur die knallharte Wahrheit oder Information ist der einzige Weg, den wir bei Kommunikation berücksichtigen müssen. Es kommt eben auch auf die Gefühle an. Ja, das werden wir lernen. Aber Sie müssen auch lernen, das nochmal ganz klar, nicht? Das muss ein Geben und Nehmen sein, dass wir Ehrlichkeit brauchen. Das darf man irgendwann auch einfordern nach längerer Zeit. Und sagen, pass mal auf, also ich kann nicht gut damit leben, wenn du mir Ja sagst und du kommst nicht. Bitte, du bist und bleibst mein Freund. Noch mehr, wenn du mir ehrlich sagst, du magst das jetzt nicht. Du musst ja denken, ne, wenn so ein, wie alt sind die Jungs da? 25 oder was? Ja, 21 Jahre, hast du was anderes gelebt und gelernt und wurde von deinen Eltern dir eingebläut. Wenn immer du kannst, hilfst du dem Nächsten. Auch wenn du eigentlich nicht kannst, sag immer ja. Jetzt kommen die nach Deutschland und sollen auf einmal Nein sagen. Boah, hat, ne? Hatte Nummer. Okay, ich glaube, das soll jetzt zunächst mal reichen. Ist das so im Moment okay für euch so, dieses Thema? Ihr kriegt die PowerPoint. Ich finde, das ist jetzt so schön einleuchtend. Benutzt das mal irgendwann, nicht? In eurem kleinen Flüchtlingskreis, wo ihr zusammen seid. Und zeigt es auch den ausländischen Leuten. Zeigt es den Flüchtlingen. Sag, guck mal, ich zeig dir mal so ein bisschen anhand eines Bildchens, wie das bei uns ist. Ciao. Unsere Wert ist, ich sag dir offen, ich kann nicht oder ich kann doch. Und vielleicht kannst du ein bisschen lernen, auch zu sagen, ich kann nicht oder ich kann doch. Aber ich gebe dir auch ein bisschen Zeit, dass du es üben kannst. Ja? Nimm die Dinger, benutzt sie. Ist okay. Ja, dafür sind die da. Gerne. The Colored Man. Wie geht's euch im Moment? Wie geht's euch gerade? Sag mal so ein bisschen. Stehen wir alle auf, kommen wir ein bisschen Bewegung noch mal so, ja.
Es ist etwas unhöflich, wenn man gleich Ja sagt.
Ja, ich will euch etwas zeigen. Wir sprechen jetzt im nächsten Teil so ein bisschen mal über das Thema Schuldkultur und Schamkultur. Vielleicht vorher noch eine Bemerkung. Ich habe jetzt sehr stark schublatisiert heute Vormittag. Das heißt, wir haben gesagt, die Deutschen, die Orientalen, die Flüchtlinge. Wir haben Deutsche, die verhalten sich wie Orientalen, Konfliktverhalten, nicht so direkt sprechen, erstmal durch die Blume. Ich kenne Deutsche, die das auch so machen. Und du hast Menschen aus dem Orient, die sind so direkt. Also ich habe jetzt sehr generalisiert, Schubladen gebaut. Und genau dafür davor müsst ihr euch hüten. Es sind nur Tendenzen. Klar, die Mehrheit der Deutschen ist vielleicht so. Die Mehrheit der orientalischen Menschen tickt so. Aber jetzt nehmen wir mal an, 9 von 10 Muslime sind so, wie ich es hier beschrieben habe. Da kommt euch jetzt ein Muslim entgegen. Was wisst ihr gar nicht? Ob er einer der 9 oder der 10. ist. Ihr wisst es nicht. Dann passiert Albatros. Ne? Ah, der Günther Schulz hatte gesagt, die sind so. Dann ist der jetzt auch so. Und auf einmal merkst du nach einer Dreiviertelstunde Gespräch, passt aber alles nett. Der ist geradlinig, der will Informationen, der war sogar pünktlich. Günther Schulz, du hast völlig Unrecht. Wie kriegst du raus, wie jemand ist? Kennenlernen, Fragen stellen, Beziehungen bauen. Interkulturell kompetent ist es, wenn ihr das wohl im Hinterkopf habt, aber es nicht gleich als Bewertung nehmt. Das hatte Johann heute Morgen noch gesagt, wir wissen, dass wir gar nichts wissen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wie dieser einzelne Mensch tickt, auch wenn er uns aus Syrien entgegenkommt. Klar, wir können eine gewisse Prägung ahnen. Nicht? Ein syrischer Muslim hat bestimmt so manche Prägungen mit, ja, kollektiv in der Regel ja auch. Aber wie er wirklich ist, das kannst du nicht wissen. Du musst dich mit ihm beschäftigen. Darum ist jeder Mensch einzeln zu sehen. Auch in Deutschland. Ich kenne euch nicht wirklich so intensiv, um sagen zu können, sei typisch deutsch. Vielleicht sagst du, nee, ich bin gar nicht so deutsch da westlich gewesen, sondern ich bin auch anders. Darum bitte, interkulturell kompetent heißt, komm nicht gleich mit einer Schachtel, mit einer Schublade oder mit einer Bewertung. Das hätten wir gern so, nicht? Das ist so uns so naheliegend. Wir lieben es, wenn wir alles schnell einordnen können, nicht? Du bist so, weil du daher kommst und du bist so. Aber kann man sagen, die Schwaben sind alle so? Sind alle Schwaben gleich? Kannst du nicht sagen.
Vor allem dürfen wir nicht dran vergessen, dass ja viele von diesen Flüchtlingen ja auch in der Zeit des Horrors oder traumatischen Erlebnisse durchgeführt
haben. Ja, stimmt.
Die sie auch gekriegt haben. Das nehmen sie ja auch mit hier.
Genau, die Zeit des Krieges, des Horrors.
Auch ein Ding, wo man auch bedingt
muss. Ja, natürlich. Die Erfahrung, die sie mitbringen. Ganz klar. Ganz klar. Ja, seid ihr klar? Auch wenn ich jetzt wieder darüber spreche, Schuld und Scham ist so ein bisschen eine, sagen wir mal, eine Schubladisierung, aber es hilft uns zum Verständnis. Wir haben 2 Gegensatzpaare in der Kultur. Das ist einmal das Thema Ehre und Scham. Ihr habt von Ehrkultur gehört bis hin zu Ehrenmord. Das ist nachher auch nochmal ein Thema. Und das ist so stärker, sagen wir mal, die orientalische Kultur, die Kollektivkultur. Wir kommen sehr stark aus der Gerechtigkeitskultur, Schuldkultur. Nicht? Köln, 31. Dezember, Polizei versagt. Wer hat Schuld? Nach 3 Tagen war der Polizeipräsident von Köln abgesetzt, der musste den Hut nehmen, weil wenn was schief geht, suchen wir den Sündenbock. Wenn wir den gefunden haben, dann schicken wir den. Das kommt aus welchem Kapitel der Bibel? 3. Buch Mose, Kapitel 16. Versöhnungstag. Hand auf den Sündenbock und dann wird er in die Wüste geschickt. Na, da kommt das her. 3. Buch Mose. Wenn jemand einen Fehler macht, suchen wir einen Sündenbock, schicken wir in die Wüste. Das ist Schuldkultur. Wer hat hier Schuld? Wer trägt hier die Verantwortung? Und da muss so ein Polizeipräsident gehen, obwohl er vielleicht gar nicht involviert war an diesem Tag, weil seine Untergebenen irgendwelche falschen oder nicht richtigen Entscheidungen getroffen haben. Also das ist bei uns sehr stark. Wir fragen, ist das gerecht? Wer hat hier Schuld? Wer nimmt die Verantwortung? Nicht? Dann ist es gut, wenn einer da steht und sagt, ich nehme die Verantwortung auf mich, weil ich verantworte das. Dann sind wir zufrieden. Wir alle tragen diese vier Grundemotionen aber in uns. Es gibt auch Momente, wo ich mich geschämt habe oder mich in meiner Ehre angegriffen gefühlt habe, obwohl ich Deutscher bin. Also wir haben auch das Empfinden für Scham, beschämt werden, Ehre. Hier hat mich jemand entwürdigt oder mich bloßgestellt oder ja, ich wäre am liebsten wie so ein Mäuschen im Erdboden versunken, weil ich stand da völlig blamiert da. Ich bin rot geworden bis hinter beide Ohren. Das hat mit Schande und mit Scham zu tun. Das andere ist, ich fühlte mich ertappt, nicht, als ich da was machte, was nicht recht war. Und je nach kultureller und familiärer Prägung sind diese Dinge unterschiedlich ausgeprägt. Diese Gewissensprägungen, die wir haben, Scham, Ehre, Schuld, Gerechtigkeit, prüfen die Handlungen. Und zwar die Handlungen, die wir beabsichtigen. Ich will das mal machen. Ich glaube, morgen werde ich mir das... Und dann sagt mir mein Gewissen, ey Günther, das ist Schuld, geht nicht. Das solltest du lassen. Ich krieg so einen Mahner rein. Ne? Conscience im Englischen ist ja der Mitwisser. Das heißt, das Gewissen sagt mir im Grunde schon im Vorfeld, Günther... Wenn du diese Tat vorhast, dann gebe ich dir jetzt so ein Alarmsignal. Ne? Wird dunkelgelb, gleich wird es rot, lass es. Und bei begangenen Handlungen ebenso. Nicht? Ich habe irgendwas gemacht und ich habe dann irgendwie den Eindruck, ich glaube, ich habe den gestern blamiert mit dem, was ich gesagt habe. Ich habe ihn beschämt. Dann spüre ich, ich glaube, ich muss das wegen unserer Beziehung auch nochmal klären, ansprechen. Und der andere sagt mir dann, du, habe ich gar nicht so empfunden, es ist alles okay. Dann bin ich sowohl von der Schuld freigesprochen, wie auch ich weiß, unsere Beziehung ist wiederhergestellt. Diese Dinge kontrollieren das Individuum und verändern normalerweise durch die Erwartung einer Bestrafung, ne, Schuld, oder der Beschämung, Ehre, die Verstöße gegen diese Normen. Also weil wir dieses Gewissen haben, wollen wir uns nicht in Situationen begeben, wo wir beschämt werden oder schuldig werden, beziehungsweise beschämen oder uns verschulden. Wollen wir mal gucken, hier ist so eine kollektivistische Situation. Frau Schwester, Heidi ist Chefin Heidi, westlich, in Japan, japanisches Mitarbeiterteam. Ich lese euch mal einen Dialog vor. Heidi sagt, Herr Tomoko ist ihr Mitarbeiter, was war das Ergebnis der Sitzung gestern Abend? Also Heidi, Chefin, konnte nicht dabei sein, Mitarbeiter hatten eine Teambesprechung. Tomoko sagt, wir hatten ein sehr hilfreiches Gespräch. Heidi, inwiefern? Tomoko, wir sagten alle unsere Meinung, dann äußerte Herr Takeda seine Vorbehalte bezüglich des Antrags. Also die sollten über irgendeinen Antrag abstimmen und entscheiden. Sie fragt, war sonst jemand seiner Meinung? Tomoko, nein, er war der Einzige, der Bedenken hatte. Heidi, dann haben wir also bei der Abstimmung gewonnen. Tomoko, es kam nicht zur Abstimmung, wir haben die Entscheidung vertagt. Heidi ist sehr unzufrieden. Deutsche Chefin, was sind Ihre Werte als Chefin? Bitte? Demokratie, 6-1, der Antrag wird angenommen. Zielorientiert, das Ziel muss erreicht werden. Resultate. Ergebnis, Sache. Was sind wohl die Werte von Herrn Tomoko und diesem japanischen Mitarbeiterteam? Beziehung äußert sich worin? Niemand wird blamiert? Niemand wird außen vorgelassen? Einigkeit. Unsere Beziehungen stimmen darin, dass wir einig sind. Noch etwas, was euch auffällt? Also, ja, also was hat sie für eine Meinung? Wie, Abstimmung ist nicht passiert? Zeit ist Geld?
Ja, sie will Fakten, sie will konkret.
Wieso einfach nicht? Mensch, machen wir den jetzt hier? Ja? So, jetzt hat sie zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Nehmen wir mal an, sie entscheidet westlich. Was wird sie machen? Nach westlichen Standards, Ziel, Ergebnis. Ich werde mit dem Takeda reden. Das Ding wird gemacht, wie die Mehrheit beschlossen hat. Trifft die Entscheidung selbst, genau. Und sagt, das ist mir jetzt egal. Wir brauchen, ich habe ja auch meine Chefs, ne? Wahrscheinlich muss sie da auch Verantwortung geben. Also, ist so. So. Was wird das Ergebnis sein, wenn sie jetzt so westlich entscheidet? Ich finde sie überfahren. Sie hat nicht nur Herrn Takeda überfahren, der gestern Nein sagte, oder ich habe so meine Bedenken, sie hat auch den Tomoko überfahren. Ja, die kommen in größte Schwierigkeiten. Wahrscheinlich werden sie nicht kündigen, weil wenn man bei einer deutschen Firma arbeitet, arbeitet man nicht, um da zu arbeiten. Man arbeitet, um seine Familie zu versorgen. Und weil ich eine Arbeit habe, um meine Familie zu versorgen, bleibe ich in der Arbeit, auch wenn sie mir eigentlich nicht mehr gefällt, seit Frau Heidi gesagt hat, das wird aber jetzt so gemacht. Das heißt also, die Mutti... Bitte? Ja. In Japan, oder? Ja. Ja. Ja, okay. Was sie denkt. Ja, ja. Ist auch bei uns oft so. Gut. Gut, wir wissen das aber ein bisschen besser einzuordnen, weil wir wissen, die sind ergebnisorientiert. Die sind faktenorientiert. Gibt es eine andere Möglichkeit für Frau Heidi, das Ding irgendwie die Kuh vom Eis zu kriegen? Wie kriegt sie die Kuh vom Eis? Was kann sie machen?
Wann denn der Tag ist, wo die Entscheidung?
Wenn der Tag ist?
Wann
der Tag ist? Gut, sie hat vielleicht jetzt Druck. Sagen wir mal, in den nächsten 3 Tagen müsste was passieren. Nehmen wir mal an. Ich weiß es jetzt nicht. Was kann sie machen?
Was können wir tun, damit der Kollege da, der Takeda, zusagt? Oder was für Bedenken hat er?
Ja, oder zumindest nicht sein Gesicht verliert. Also, ja, ich muss gucken, dass der hier nicht sein Gesicht verliert. Also, das Wir war gerade schon mal ein ganz guter Ansatz. Was können wir tun? Sie kann sagen, Herr Tomoko, was können wir tun, damit wir die Entscheidung doch so treffen, dass Herr Takeda damit leben kann? Also sie bezieht ihn mit ein. Und hier kommen wir an eine Stelle, die für eure Arbeit mit Flüchtlingen sehr wichtig ist. Ganz oft braucht man jemanden Drittes als Vermittler. Manchmal kann man nicht so ohne weiteres so im Zweier ein Thema klären, sondern man sucht mal jemand Drittes als Vermittler. Beispiel. Ein Missionar kam nach Tansania, um dort eine Schreinerei aufzubauen. Für 3 Jahre. Hatte afrikanische Mitarbeiter. Bei einem Mitarbeiter merkte er mehr und mehr, ich bin mit dem nicht zufrieden, also mit seiner Arbeit. Und hat ihn eines Tages in sein Büro zitiert, vor sich gesetzt, die anderen sahen das auch, hat ihm ein paar Takte gesagt, hat ihn wieder entlassen, also wir machen das jetzt anders. Am nächsten Tag kam dieser Afrikaner nicht mehr. Er kam auch eine Woche nicht mehr, er kam auch 2 Wochen nicht mehr. Und dann hat er einen anderen gefragt als Missionar, und sagte, hör mal, weißt du, warum der nicht mehr kommt? Ja, was ist denn passiert? Na, ich habe ihn ins Büro geholt und habe ihm mal gesagt, was mir nicht gefällt. Und seit der Zeit kommt er nicht mehr. Ja, sagt er. Du hast ihn vor allen anderen in dein Büro zitiert. Du hast ihn gewissermaßen bloßgestellt. Du, Chef, hast ihm jetzt hier die Richtung gegeben. Der fühlte sich von dir beschämt. Der kommt nicht mehr. Ja, sag mal, was kann ich denn machen, um den wieder zu holen? Ja, sagt er, es gibt eine Möglichkeit. Du könntest jemanden finden, der gewissermaßen ein wenig mehr Autorität hat als derjenige selber in seiner Familie, vielleicht einen Onkel oder einen älteren Bruder, so die Geschichte des älteren Bruders, und ihn ihm mitteilen lassen. Also hol ihn nicht wieder in dein Büro. Hol ihn nicht wieder in dein Büro. Lass ihn mitteilen, dass du gerne hättest, dass er wieder zur Arbeit käme, und gibst ihm noch einen Dollar mehr im Monat, dass er merkt, er ist gewürdigt. Das stört dich nicht, aber ihn fördert das. Der Mitarbeiter ist wieder gekommen, aber es wurde nicht mehr darüber gesprochen im afrikanischen Kontext. Das kannst du natürlich sagen, das ist ja völlig unmöglich. Geht doch so gar nicht. Wenn was schief läuft, müssen wir doch darüber reden. Ich würde sagen, in Deutschland würde es auch so nicht gehen. Aber manchmal brauchst du einen Vermittler, um eine Sache wieder zu klären, die verfahren ist. Sagte der jüngere Missionar zum Älteren, was hätte ich denn tun können am ersten Tag? Ach, weißt du, du hättest einfach seinen älteren Kollegen, älteren Bruder informieren können, sagen, du, wenn du mal mit deinem Bruder sprichst, sag ihm doch mal, dass ich lieber hätte, dass er die Paletten links rumlegt als rechts rum oder was immer es war. Gib dem doch mal eine Information, dass ich mich freuen würde darüber, wenn er so arbeitet. Dann wäre das gelaufen. Ja, einfach nochmal diese Frage von beschämt werden vor allen anderen, dieses blamiert werden. Ich meine, das machen wir ja unter uns auch nicht. Auch in unserer Gemeinde würden wir das nicht tun, dass wir einen bloßstellen vor allen anderen. Ja, das, auch da ist ein Stück die Ehre und die Scham ist dann bei uns vorhanden. Aber hier in dieser Kultur noch viel stärker. Also sie muss einen Weg finden, dass sie sagt, wie können wir mit Herrn Takeda eine Einigung finden? Und vielleicht hat sie eine Chance, Herrn Takeda in besonderer Weise zu ehren für seine langjährige Tätigkeit. Denn scheinbar ist er auch schon relativ, ja, hat er ein ziemliches Wort hier, ne, seine Vorbehalte bezüglich des Antrags, ihn in einer Weise ehren und dann ja doch einen Weg finden, dass sie diese Entscheidung treffen, auch wenn Herr Takeda vielleicht nicht einverstanden ist. Also man muss immer so ein bisschen die Balance bewahren, weil es geht um die Beziehung. Das ist der Punkt im Kollektivkontext. Ja, einladen zum Essen, ja, muss natürlich einen Grund haben, darf man nicht die Sorge haben, der will mich jetzt umpolen oder sowas, na, aber irgendwas, etwas, sagen wir mal, Kulturrelevantes zu finden. Ja, vielleicht könnte es eine Möglichkeit sein, oder sagen, Herr Takeda, was sind denn Ihre Bedenken? Vielleicht hat er ja sogar eine gute Idee. Und am Ende zu sagen, Herr Takeda und ich, wir haben uns geeinigt, dass wir das so und so gerne durchführen möchten. Ja, also er darf sein Gesicht nicht verlieren. Sonst klingt er sich aus motivierend aus seiner Arbeitsstelle. Ja, schwierig. Wie geht es euch da jetzt gerade bei diesem? Ist das schwierig für euch oder wie würdet ihr das einschätzen? Ist schwierig? Hat jemand mal sowas Ähnliches erlebt?
Beschämt wird von den anderen.
Ja.
Also da spielt die Sache der Ehre eine riesengroße Rolle.
Bei einem russischen Kollegen. Okay, ja.
Das bin ich sensibilisiert. Also diese, nicht nur Moslems, auch die anderen, diese Kultur, wenn du die beleidigst, dann das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Also wenn du die von anderen beleidigst, das ist alles Schlimmste. Das kannst du fast nicht mehr gut machen. Die können es nur noch gut machen, wenn sie dir dann als Doppelte runter.
Ja.
Also, wenn du dem praktisch eine Ohrfeige gibst, dann muss er dich Krankenhaus schleifen und dann ist dein Ehre wieder hergestellt.
Ja, er muss das ausgleichen, damit das.
Ja, aber mit Übermaß.
Versteht ihr jetzt, was da passiert mit diesen Mohammed-Karikaturen? Charlie Hebdo geht aus muslimischem Kontext überhaupt nicht. Das ist eine Verunehrung ihres Propheten, weil Karikatur oder Sarkasmus oder Witze machen, kennen sie nicht. Ja, gerade was Muslime und ihre Religion angeht. Über Mohammed kann man keine Witze machen. Über den Koran darf sie keine. Ist ein heiliges Buch. Und das geht bis in den Alltag hinein. Ja? Jemand sagte mal, der Islam ist nicht durch eine Aufklärung gegangen, nicht, dass wir Sarkasmus oder Grafiken haben, Karikaturen haben, wo was witzig dargestellt wird, hat damit zu tun, dass wir durch eine Zeit der Aufklärung gegangen sind und sagen, okay, das ist eine Form von Darstellung, das ist fast manchmal sogar Kunst. Das kennt man im Islam nicht. Von daher hätte der Westen eigentlich kapieren müssen, dass man sowas nicht machen kann. Ist eine Frage der Ehre. Und die fühlen sich im Recht. Sind natürlich nicht im Recht, wenn sie Menschen töten dafür. Ja? Aber um das mal zu verständlich zu machen. Was ist Schuldkultur? Schuldkultur ist, Status erreichst du durch persönlichen Erfolg. Nicht? Du bist was, wenn du was erreicht hast. Leistung, Erfolg, Ergebnisse. Das Thema ist hier Selbstverwirklichung. Nicht? Du selber bist hier jemand, der durch Leistung sich verwirklicht. Die Wahrheit ist ein wichtiger Aspekt. Freiheit, nicht? Ich bin frei, ich bin selbstbestimmt. Ich bin ja für etwas verantwortlich oder nicht verantwortlich. Jugendlichkeit, das ist so ein bisschen nicht der Drang, sagen wir mal, jugendlich zu sein, als Werteideal. Gleichberechtigung, Mann und Frau, ne, ist ja nun ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Zukunftsorientierung, Planen, Struktur und Ordnung. Determinismus, das heißt, ich kann Entscheidungen treffen, ich darf eigene Entscheidungen treffen. Es geht sehr stark vom Kopf her, intellektuell, und das Thema ist Wahrheit und Gerechtigkeit. Schuldkultur, darunter, da leben wir letztendlich. Schamkultur ist Status oder, sagen wir mal, mein Ansehen ist durch den kollektiven Erfolg gegeben. Wir haben etwas gemeinsam erreicht. Das japanische Team bei Frau Heidi hat etwas gemeinsam erreicht. Wir gemeinsam. Niemand kommt hier an der Stelle und kann sagen, ich war's. Gruppenorientierung. Wir gucken, dass wir als Gruppe gemeinsam hier in dem Prozess weitergehen. Romantik heißt, ja, schönreden und es ist schon alles gut und ja man muss gucken, dass wir doch zusammenbleiben. Also da kommt dann die Wahrheit nicht immer an die Oberfläche. Abhängigkeit, Loyalität, das ist, ne, Japan kennt man das, wo japanische Mitarbeiter zu einer Firma gehören. Wenn die Firma Misserfolg hat oder gar insolvent wird, nehmen sich Leute das Leben, weil sie sich beschämt fühlen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Firma insolvent gegangen ist. Hier gilt nicht die Jugendlichkeit, nicht? Jugend ist es, nicht? Wir wollen junge Mitarbeiter. Hier gilt die Seniorität, das ist die Ehre des grauen Haares. Alte Menschen werden gewürdigt. Wer viele Lebenserfahrungen hat, weise Menschen werden gewürdigt. Ja, also hier ist die Frage der Anerkennung des Alters sehr stark. Das können Muslime gar nicht verstehen, dass in Deutschland die Eltern, die doch ihre Kinder großgezogen haben und ihr Leben dafür geopfert haben, dass Kinder was werden und eine gute Stellung bekommen, dass die am Ende von ihren deutschen Kindern in ein Altenheim abgeschoben werden. Das können die nicht nachvollziehen. Unter der Frage der Seniorität, wir müssen das Alter doch ehren. Da nimmt einer lieber in Kauf, dass er keine Arbeit mehr hat, aber der versorgt seine Eltern. Ja? Die Ehre der Alten, die haben sich für mich eingesetzt. Also ich muss doch jetzt auch das geben, zurückgeben, was sie mir gegeben haben. Völlig anderes Verständnis da, nicht? Diese Kultur. Gleichberechtigung ist hier, nicht? Mann und Frau, teilweise sogar heute jung und alt, ne? Wie die Schüler mit ihren Lehrern umgehen, wundern wir uns dann manchmal. Hier die Rollenverteilung ist sonnenklar, sonnenklar. Da ist der Mann, nicht, mit seiner Rolle, die Frau, die Alten, die Jungen. Da hast du Familiensysteme. Was ist zum Beispiel die Rolle der älteren Schwester im muslimischen Kontext? Neulich kam eine Frau, die hat jetzt die Aufgabe, als Traumatherapeutin bei diesen Umas, den unbegleiteten Minderjährigen, zu arbeiten. Und dann kam sie mit uns ins Gespräch und dann war die Frage im Raum, wie kann sie sich diesen afghanischen Jugendlichen mit 16, 17 annähern, die traumatisiert sind. Dann haben wir überlegt, was für eine Rolle hat sie denn da jetzt eigentlich? Ist sie da eine Lehrerin? Ist sie eine Erzieherin? Nee. Sie ist eigentlich eine Art Beraterin, Fürsorgerin. Und dann fiel uns auf, dass es im muslimischen Familienkontext die Abla gibt. Die Abla ist die ältere Schwester, die immer so auf ihre jüngeren Brüder aufpassen muss. gibt es in manchen Familien auch. Ne? So die ältere Schwester, passt darauf auf, dass es den Kleineren gut geht. Dann haben wir so ein bisschen definiert, wie könnte sie sich diesen afghanischen Jungs jetzt vorstellen? Wie kann sie erklären, was ihre Aufgabe ist? Da kam man drauf, dass sie fragen könnte, sag mal, habt ihr eine Abla zu Hause, die ältere Schwester? Was macht denn die ältere Schwester? Was ist ihre Aufgabe? Um ihre Rolle nochmal zu definieren, ja, in diesem System von Familien zusammen. Na, wenn da so eine deutsche Frau mit deutschen Worten auf afghanische Jugendliche zugeht, wie will sie das denn erklären? Da kam man auf dieses Modell Abla. Oder es gibt im muslimischen oder orientalischen das Modell des Bruders vom Vater. Das ist der Onkel. Der Onkel hat die gleichen Rechte in einer Kollektivfamilie wie der Papa. Ist Papa nicht da, tritt sofort der Onkel ein. Der hat quasi wie so ein zweiter Vater, die sagen auch Vater zu dem, hat er die Aufgabe, väterlich für diese Familie zu sorgen, um, ich würde fast so sagen, wir kennen das vielleicht so ein bisschen unter Patenkind, Pate sein. Vor 50 Jahren war das noch wichtiger als heute, nicht? Oder vor 100 Jahren, wenn Eltern starben, dann war der Pate zuständig, dieses Kind jetzt in seine Familie zu nehmen. Das war der Ansatz der Paten noch vor sich Jahren. Und hier diesen Onkel, der Bruder vom Vater, mit einzubeziehen an dieser Stelle als Vermittler, als Helfer in einer Problemsituation, kann enorm helfen. Ja, das ist die Geschichte. Seid ihr da so ein bisschen klar, was Individualkultur und Kollektivkultur ist? Ich will euch mal eine Geschichte vorlesen und ihr habt dann 10 Minuten Zeit, so in Vierergruppen euch mal zusammenzusetzen, um eine Lösung zu finden. Und wenn ihr die gefunden habt und mir genannt, gibt es hinterher Kuchen. Einverstanden? Ja, ist doch ein Ziel, oder? Pass auf, folgende Geschichte. Tariq ist ein muslimischer junger Mann, ist als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er lebt nun schon seit vielen Jahren in Deutschland und hat eine Aufenthaltserlaubnis. Seine Familie im Sudan ist stolz auf ihren Sohn, der es in der Ferne weit gebracht hat. Davon gehen sie jedenfalls aus. Dass er sich nicht so oft meldet und schon länger nicht mehr nach Hause zu Besuch kam, versuchen sie zu verdrängen. In guter Position hat man eben nicht so viel Zeit. Dass aber die Geldüberweisungen nach Hause eher zögerlich kommen und spärlich ausfallen, das ist schon eher beunruhigend. Es wird doch alles in Ordnung sein. Tariq sitzt in der Klemme. Eigentlich wollte er in Deutschland Ingenieur werden, doch das hat nicht so recht geklappt. Ja, eine nette Familie hat er mittlerweile mit einer deutschen Frau gegründet, doch mit dem Job als Aushilfskraft in einer Fast-Food-Kette, den er kürzlich erhalten hat, lässt sich nicht viel anschaffen. Er ist jetzt die ganze Woche über unterwegs und kommt nur am Wochenende nach Hause. Jetzt hat sich zu allem Unglück seine Mutter mit Tariqs älterem Bruder angekündigt. Sie haben gespart und kommen für 4 Wochen nach Deutschland in Tariqs Familie. Die Wohnung wird zu klein für sie sein. Nichts ist jetzt in Ordnung, vor allen Dingen nicht mit der Familie in seinem Heimatland. Wenn die herauskriegen würden, wie es um seine berufliche Laufbahn steht, dann wäre sein Ruf ruiniert. Sie hatten so große Erwartungen in ihn gesetzt, als die Familie, die $1,500 für die Schlepper zusammengespart hat, damit er in Europa etwas wird. Dann lieber weiterhin was vorspielen als diese Schande. Sie erwarten jetzt außerdem, Mama und Bruder, dass Tariq sich Zeit nimmt, denn er hat die Familie 5 Jahre nicht gesehen. Ein Ingenieur hat doch das Recht auf Urlaub, wenn Verwandte kommen. Das bringt ein Problem. Bei der Arbeit darf er nicht fehlen. Der Chef hat schon Stress gemacht. Er wird ihn kündigen, wenn er nicht pünktlicher wird und auch manchmal Überstunden macht. Ist doch eine leichte Geschichte, nicht? Ihr seid jetzt Kultur, ihr seid Kultur erfahren. Ihr habt ja nun auch schon heute Morgen zugehört. Jetzt setzt euch mal so in Vierergruppen zusammen oder Fünfer und findet mal für Tariq eine Lösung, nicht? Der deutsche Chef hat klare Standards. Pünktlichkeit, Einsatz, Überstunden, ja. Tariq sitzt in der Klemme. Was wird er